Die Verabredung ging auf 5:30 und oben im abendroten Uhrfelde des Ratsturmes stand, wie ich mit Schrecken sah, der plumpe Einzeiger schon halbwegs ab der 5. Es war kaum durch die überfüllte, enge Straße zu kommen. Die Menge, übersatt von Sommer und seiner nach dem Regen endlich frei, trieb sich lässig in der Herbstkühle um, in zusammentretenden und auseinanderschleichenden Gruppen wie mit sich spielend. Endlich hindurch wollte ich mit einem Sprunge über den Fahrdamm, ein Radfahrer auf den Sitz gekrümmt, fegt ohne Glocke schief dem Straßenborder längs, dass ich zurückpralle, wie nicht anders sein konnte, gerade T in die Arme, dem ich doch wenigstens die Hand drücken muss und auf das Spaßige, das bei solchem Aufeinanderplatzen gefragt zu werden pflegt, mit dem ebenso albernen und stehenden erwidern, um mich loszukaufen. Eben, da ich mich umdrehe, muss was sich mir vor die Füße legen, was immer querfährt, wenn man keine Zeit zu verlieren hat. Ein endloser Begräbniszug, schleichende Barhäuptige, der Leichenwagen, blumenbedeckte Geleitskutschen schwenken ein, vor denen alles mit entblößten Häuptern sich aufstaut, drei Autos bremsen, ein Ablösungspeloton Infanterie stillsteht und rührt. Ich entschloss mich, umging die Stockung in ein enges Seitengässchen und im rechten Winkel in ein zweites, wo rußige Karren mit kotstarrenden hohen Rädern Holzkohle auszustürzen im Begriffe waren, mit einem spröden, körperlosen und leblosen Rascheln, das mein Ohr, ich weiß nicht warum, verdross, wohl der Disharmonie halber zwischen der Masse im Raum und ihrer Spur im Schall. Ich sprang schon gereizt über zwei Kohlenhaufen, die den Eingang in eine breitere, verlassene Straße absichtlich sperrten, stand dort im Freien und wollte in die alte Richtung zurückscheren, als mir allmählich aufging, dass ich sie verloren haben musste. Ich hatte, wie es schien, die beiden Winkelbrechungen des Umwegs nicht richtig geschätzt. Ich konnte nicht mehr genau sagen, wo ich war. Ich fühlte mich mit einem Male erschöpft und sagte mir gleichzeitig, dass ich nicht mehr zur Zeit komme. Es wäre denn, ich hätte mich nah ans Ziel verlaufen. Ich ärgerte mich mit einer Art von totem Ärger, lethargisch, aber mit dem unschönen Gefühl des Mattgesetzten, der weder aufgeben muss, noch sich aufraffen, sondern noch sucht. Nicht, weil es eine gar so wesentliche Verabredung gewesen wäre. Im Gegenteil, es fiel mir ein, für einen Augenblick, da ich gerade vorhin, ehe ich auf den Uhrturm gesehen hatte, nicht einmal sicher gewesen war, ob ich diese halbe Verabredung eigentlich einhalten müsse. Und sogar ganz genau genommen, ob ich denn gar nichts Wichtigeres wichtig zu nehmen hätte als die Schwäche einer solchen Zusage. Ich merkte, dass ich mich um mich selber drehte und immer weniger begriff, wo ich sein mochte. Und welcher mir ganz unbekannte Kirchturm, unabgeputzter, verwitterter Backsteinrohbau mit drei hohlen Barockgeschossen übereinander, nach oben stumpf ausgehend, von der Straßenfront rückwärts trat, als mir zur Rettung der blaue Wagen von Frau S., mit ihr selber und einem Kinde, das ich nicht kannte, gerade gegenüber aus einer Seitenstraße geschwenkt kam, kurz in der Kurve stoppte und nun wieder in voller Fahrt war, ich, meinen Hut in einem plötzlich einsetzenden Abendwindstoße festhaltend und schräg über die Straße nach ihm laufend in langen Sätzen hintendrein. Ich rief, und das sehr auffallend aussehende Kind drehte sich um, der Wagen lief aus und hielt vor einer Buchhandlung. Die Dame, die ausstieg und mich im halben Zuwinken unsicherer ansah, war nicht Frau S., sondern eine Freundin, auf deren bevorstehenden Besuch ich ja auch vorbereitet war. Ich musste gleichzeitig mich entschuldigen, vorstellen, mich aus dem Spiele ziehen, eine leichte Form finden und den trotzigen Wunsch in mir bekämpfen, die Fremde in ihren Besorgungen zu unterbrechen und ihr unabweisbar nahezulegen, mich an meinem Ziele abzusetzen. Ich tat es nicht gerne, obwohl doch alles ganz belanglos war, und fühlte eine Verlegenheit in mir, als sie sehr erfreut darüber schien, mich mitzunehmen. Sie war anscheinend eine sympathische, ernstere Frau und sah sonst gleichgültig aus. Sie ging für einen Augenblick in den Laden und ich blieb an dem Straßenschaufenster, das Haus war ein Eckhaus, gedankenlos stehen, einer recht interessanten Auslage. Während ich mich nur halb bei der Sache wunderte, ein so hübsch versehenes Geschäft in einem mir völlig fremden Stadtviertel gewissermaßen entdecken zu müssen, sah ich die Schaufenster sich um die Ecke herum in die Nebenstraße hinein fortsetzen und rief dem Fahrer ein Wort zu, ehe ich einbog, um auch dort zu mustern. Es war ein neuer Fahrer, der mich nicht kannte und kaum nach mir sah, sondern nur lässig nickte. Ich ging an zwei breiten Schaufenstern vorbei, die der düsteren und schon dämmernden Beigasse nach Art von Provinzhandlungen statt anziehender Ware nur veraltete Papierspielereien zeigten, auf ein drittes zu, mit dem der Eckhausblock wieder endete. Es war leer und dahinter brach die Ecke in eine menschenleere Gasse voll Tagesnachglanz um, die in einen Sack auslief wie ein langer Hof. Der Anblick dieser Abgeschlossenheit, aus der es nirgendhin mehr weitergehen konnte, und das schöne Zwielicht tat mir unendlich wohl und zog mich an. Es glich mich in einem einzigen Blick aus und ich ging ein paar Schritte zu, als ich bemerkte, dass hinter einem breiten Risaliten, nach dem ein schönes, niedriges, altes Portal kam, die hohe Gestalt in sandfarbenen, kurzen Mantel, weichen Hut und dunkelbraunen Handschuhen stand, von der ich mit einem Schlage wusste, dass ich sie schon seit Minuten körperlich im Vorgefühl gehabt hatte und dass die unerklärliche süße Ruhe und Gezogenheit, die ich in den letzten Minuten meiner mächtig hatte werden fühlen, bereits ein Teil von ihr gewesen war. Diese Aufklärung muss so stark in mir gewesen sein, dass ich mich nicht erinnern kann, mich wirklich verwundert zu haben, sondern ich atmete auf und ging rasch auf ihn hin, wobei ich sah, dass er eben erst herausgetreten sein konnte. Denn ich hörte in der hinter ihm zugehenden Tür gerade noch einen Moment, ehe sie sich schloss und alles wieder still war, eine Frauenstimme hoch oben im Hause singen. Er nickte mir wie früher herzlich zu und sagte mit seiner hohen, wohlklingenden, aber etwas nüchternen Stimme und nach seiner Art ziemlich leise, als spräche er es zwischen sich und mir: Das trifft sich ja ganz ausgezeichnet. Gleichzeitig gab er sich mit der Bewegung, die ich nun 10 Jahre nicht mehr gesehen hatte, eine kleine Streckung, durch die sein kraftvoller, tief durchgearbeiteter Kopf besonders schön aus den stolzen Schultern zu steigen pflegte. Dabei rieselte von der linken Schulter etwas zu Boden und zersprang leicht und trocken an den Steinen. Es war ein Stückchen Mörtel, das er mitgebracht haben musste. Ich sah nun auch, dass im innersten Bett der Falten seiner Kleidung dichter, unberührter Staub saß und ebenso tief in seinem Hutrande, wie auf lange nicht bewegten und von niemand bemerkten Gegenständen wohl vorkommt, in unbewohnten Häusern. Sonst war er ganz wie das letzte Mal, dass ich ihn gesehen hatte, wie Männer seiner Art, ausgezeichnet und unauffällig gekleidet. »Ich kann kaum sagen«, antwortete ich, seine Wendung aufnehmend, »dass es sich nur so trifft. Es muss dabei etwas im Spiele sein. Ich habe zwar erst soeben begriffen, dass ich gerade auf Sie hinauskommen würde, aber schon seit einer Viertelstunde merke ich, dass ich offenbar nicht dazu kommen soll.« Hier sprach ich nicht weiter, weil ich auf keine Weise über die Lippen brachte, was ich doch eben noch, einfach den Satz beendend, ihm wie jedermann anders hatte sagen wollen, nämlich die Person nennen, mit der ich zu bestimmter Stunde an einem ausgemachten öffentlichen Platze hatte zusammenkommen wollen. Ich setzte wieder an und brachte wieder nichts heraus, versuchte dies Hemmnis abzuschütteln oder zu umgehen und begann von neuem. Ich hatte mich nämlich und wollte von den Umständen sprechen, die zu der sinnlosen, der ziel- und grundlosen, der ganz schalen und leeren Abmachung geführt hatten, aber die Worte, die sich fast ohne mein Zutun in mir bildeten und beim Lautbarwerden mir daher fremd klangen, waren nur diese. Ich hatte mich nämlich verirrt. Sehen Sie, das ist auch viel besser, das ist das Allereinfachste, sagte er, als ob er den gebrochenen Vorgang meines Innern wirklich hätte verfolgen können. Es kommt ja nur auf die Hauptsache an, wenn man nicht viel Zeit hat. Sie haben es ja auch noch rechtzeitig gemerkt, zum Glück. Haben Sie nicht viel Zeit? Fragte ich erstarrt. Eine Ewigkeit, antwortete er sehr freundlich. Auf mich kommt es ja nicht so sehr an. Sie haben wenig Zeit. Wenn Sie es sich richtig überlegen, wie gerade jetzt, gar keine Zeit. Ich glaube, Sie müssen eilen. Ich glaube, ich sagte Ihnen schon früher einmal, dass es überhaupt eine Täuschung ist, sich einzubilden, man habe für irgendetwas Wirkliches eine Menge Zeit. Dass man sich besser immer gleich über den Kern der Sache klar wird, weil alle Entscheidungen schließlich von dringenden Minuten abhängen, nicht von der ganzen Zeit vorher. Das ist darum schwer, weil bekanntlich der Kern der Sache, wie ich es eben nannte, nichts mit der Sache zu tun hat. Der Kern der Sache sind wir selbst. Sie hatten sich verirrt. Wirklich? Ich weiß es nicht mehr, sagte ich und nahm meine ganzen Kräfte zusammen, um es auszusprechen, wobei ich mich rot werden fühlte. Zugleich wusste ich es auch allerdings nicht mehr und mühte mich ab, mir vorzustellen, wohin ich geraden Weges gegangen wäre, wenn es mich nicht immer wieder vom Wege abgedrängt hätte. Aber es war mir durchaus nicht möglich, an das Ende dieser Vorstellung zu gelangen und auch nur in der Annahme, mich anderswo zu denken, als wo ich nun war. Daher kam mir mein her- und hingestoßener Weg in dieser halblichte goldene Gasse mehr so vor, als hätte ich mich hergefragt und keineswegs verirrt. Wohin hatte ich wollen, fühlte ich mir unwiederholbar entfallen. Ich setzte also hinzu, verirrt? Ich glaube nicht, genau genommen nein. Wenigstens nicht wirklich verirrt. Ich habe es doch aber vernommen, sagte er leicht überlegen und legte in dies ungebräuchliche und mir zu stark klingende Wort einen besonderen Ton, zugleich aber denjenigen, der ihm in persönlichen Dingen eigenen ins Verlegene fallenden Zärtlichkeit. Ich glaube, fuhr er nun ganz in diesem Ton fort, ich kann mich fast darauf verlassen. Es hängt und ergriff, wie Schwerhörige tun, mit gewölbter Handfläche an sein Ohr, damit zusammen, dass ich meiner besonderen Lage nach nur das Wirkliche vernehmen kann. Sie können auch selbst kaum daran zweifeln bei dem Anhalt, den Sie haben. Dem, dass ich froh bin, hier angekommen zu sein, fragte ich hilflos werdend, dem, dass Sie es mir wider Willen sagten, antwortete er wie ein bei aller Wärme strenger Freund. Was den Tagesmenschen im Menschen unwillkürlich unterbricht und sich an seine Stelle setzt, ist meist etwas, worauf er sich unbedingt verlassen kann. Denn es muss aus einer Gegend stammen, in die man nicht mit Willen kommen kann, sondern nur, wenn etwas in uns ruht, geraten. Dies nannte ich den Kern der Sache. Namen und Umstände betreffen ihn nicht. Ich habe kein Ohr dafür. Dabei erhob sich die Hand noch einmal gegen ein wie schwerhöriges Ohr. Dann wird man also, sagte ich, den rechten Weg immer nur gestoßen. Also wenn das so ist, und ich wollte fortfahren, war ich verirrt. Aber etwas Unerklärliches in mir, ebenso unerklärlich wie kurz zuvor der Ruck, der gerade diese Worte hervorgebracht hatte, gegen meinen Willen, widersetzte sich nun wie eine zugreifende Faust dem Fertigsprechenden dieser selben Worte und riss sie in mich zurück. Vielmehr hörte ich mich den Satz ausgesprochen haben: Wenn dies so ist, möchte ich nicht leben. Ich wusste sofort genau, was alles ich damit gesagt, was alles begangen hatte, was alles verletzt, was verwirkt. Aber ich hätte um die Welt die Worte nicht zurückgenommen. Im Augenblicke stellte sich mein Gedächtnis wieder her, und zwar in der scharfen Form, dass ich vor dem schwenkenden Radfahrer, von ihm noch halb umgerannt, über den Fahrdamm mir Weg brach, dann jene mir heute gesperrt gewesenen Straßen tief bis zu jenem an sich gleichgültigen Orte, wo ich mich in gleichgültiger Gesellschaft unnütz sitzen sah und auf Fragen, die nichts meinten, mit einem Lachen, das nicht klang, erwidern hörte, was nicht galt und spielen, was alle spielen und keiner ist und ich nicht bin. Verlorene Stunde, Schein von Tausch, mit leeren Händen, nicht einmal Spiel, gespielt werden und nicht vom Spieler, von müßiger Luft, die zweierlei lautes Schellen macht, zweierlei tote Bleche, irgendwo vergessen. Das nämlich war mein Ziel gewesen, an dem ich jetzt gesessen wäre, wenn ich mich nicht verirrt hätte. Es war das Ziel vieler und die Beschäftigung vieler oder ihr Müßiggang. Ich sah ihn auf allen ihren Gesichtern liegen, tot und tötend. Ich hatte die Verabredung aus Schwäche angenommen und verlangte nun nach einer Kraft in mir, aus dieser Schwäche herauszuringen, vergebens. Darüber muss ich geseufzt haben oder wenigstens einen Seufzer gehört, den ich für meinen eigenen hielt. In der großen Pause, die entstanden war, hatte ich wohl vor mich hingesehen und war mir wie allein geblieben vorgekommen. Als ich aber einen zweiten Seufzer hörte und aufblickte, sah ich unwillkürlich nach der breiten Brust, die auch den ersten aus sich entlassen haben mochte und die eine solche Entladung fast zu sprengen schien. Sie hob sich nicht, aber er hatte die rechte Hand quer über sie gelegt, die in ihrem dunklen Handschuh fast wie eine verstümmelten Prothese wirkte, und das Haupt war etwas gesenkt. In dem Augenblicke, in dem ich eine Beklommenheit, die mich zu erdrücken drohte, in mir steigen und steigen fühlte, geschah etwas. Auf ein Unrathäufchen dicht vor seinem schönen braunen Schuh, auf dem nur ein staubiger Schleier haftete, hieb aus der Luft eine große, verspielte, grüne Fliege mit der Frechheit ihres dummen Liebesübermutes nieder und wurde im gleichen Augenblicke von einer kleinen Eidechse, die, es konnte kein Zweifel sein, unter seiner Sohle vorgeschnellt war, erhascht. Dann schloss sie mit der Beute unter die fugenlos mit blanken Nahträndern dem Boden aufliegende Sohle zurück und war verschwunden. Der Fuß stand, wo er gestanden war, und trug die Gestalt. Ich sah zu ihr auf. Die Hand hing wieder gelassen zur Seite und entfernte ein Fläumchen halb unbewusst. Ich begriff nicht mehr, was mich noch eben an ihr befremdet hatte. Gerade als ich sie fast ergriffen hätte, um mir vergeben zu lassen, schob er sie leicht auf den Rücken und sagte mit bittendem Tone: Nicht leben, nicht töten. Ich wollte sprechen, aber mir gelang kein Ton. Ich schloss die Augen, wie man sie von dem Weinen schließt, aber mir kam keine Träne und war keine Sehnsucht danach bewusst. Ich floss anders aus mir aus, ich gab mich hin. Er sagte weiter: Sondern beleben. Ich fühlte meine Stimme sich wieder befreien und hörte sie sagen: Wie denn, Erhard? Wie komme ich vom einen zum anderen? Das ist aber doch sehr einfach, antwortete er ganz in dem Tone, in dem er früher einen Streit zu schlichten pflegte. Wie von dem Irregehen auf den richtigen Weg, genau wie Sie hierher gekommen sind, genau indem Sie stattdessen, was Sie sagen wollen, sagen, was Sie müssen. Durchsuchen? Fragte ich. Durch mich treiben lassen? Durchgefunden werden wollen, antwortete er. Jede Silbe gleichmäßig betonend. Und Leben? Welches? Gibt es denn zweierlei? Das Tötende, das die ganze Welt hat, ist, wie die ganze Welt, des Todes, sagte er mit großen, strahlenden Augen, als öffnete er sie zum ersten Male mit der ganzen alten Kraft. Und das andere? Das Tötende sagt, wenn ich nicht töten darf, außer mir und an und in mir will ich nicht leben, fuhr er fort, als hätte er mich nicht gehört. Und das andere, wiederholte ich, das andere stirbt von dem Tode, mit dem das Tötende sich in sich tötet und die Welt ringsum stirbt daran. Sie ist die Eidechse und die Fliege immer noch, das Wild und die Beute, eins und dasselbe. Erhard, sagte ich, wenn Sie es dürfen, nennen Sie mir das andere, damit ich weiß, wozu ich bin. Er antwortete leicht, waren Sie verirrt? Ich wollte es ihm sagen, weil ich es nun wusste. Aber weil ich es so vollkommen wusste, brauchte ich es ihm weder mehr zu sagen, noch ihn zu fragen. Aus dem Wesen abgeirrt, wieder das Wesen aufbegehrt, am Wesen vorbeigefehlt, ins Wesen zurückgekehrt, sah ich den Lebensvorgang und sein Sterben vom Lebendigen überlebt, unsterblich. Belebung des Sterbenwollenden, das Ziel der armen Kreatur. Ich konnte seinem Lächeln nur zulächeln und in diesem Blicke nahm er mich in sich, sodass ich ihn begriff. Aber gerade da fielen drei Hornrufe ein und mir war, als schütterte der Boden, während gleichzeitig eine in mir aufwachende Erinnerung an den vor dem Buchladen wartenden Wagen mich herumdrehte, im unwillkürlichen Anstoße den Fahrer zu verabschieden. Aber als ich mich zurückdrehte, stand er nicht mehr da. Das Portal war vermauert und trug auf der bröckelnden Füllung, wie ich im letzten Lichte noch lesen konnte, Spuren einer vor langen Geschlechtern aufgemalten Verordnung.